Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Focus Money Talks, der letzten übrigens vor meiner Sommerpause, etwas verspätet dieses Jahr im September. Ich bin Heike Bangert und spreche in dieser Folge mit Oliver Schmidt. Oliver ist Chief Investment Officer von Metzler Asset Management. Wir sprechen über den Zolldeal der EU mit den USA und darüber, was das für die europäische Wirtschaft bedeutet. Natürlich sprechen wir auch darüber, wie sich Anleger in Anbetracht solcher Deals aufstellen sollten und ob es sich eher lohnt, auf die Risiken oder eher auf die Chancen zu blicken. Die Antworten gibt es gleich. Das Gespräch haben wir am 4. August aufgezeichnet. Oliver, vielen herzlichen Dank, dass wir heute sprechen für Focus Money Talks. Wir sprechen über Donald Trump, wir sprechen über die Zölle, die EU, wir sprechen über China sehr wahrscheinlich und vor allem möchten wir natürlich gerne von dir wissen, wie sich Anleger in den Zeiten aufstellen sollten. Aber an der Stelle nochmal erstmal herzlich willkommen bei Focus Money Talks.
Ja, herzlichen Dank, Heike, auch für die erneute Einladung. Freut mich ganz besonders.
Oliver, die Frage, die sich letztlich jede Woche stellt, aber die ich dir jetzt auch stelle, wir haben eigentlich jede Woche ein neues Zollabkommen. Wie gelingt es dir, irgendwie da den Überblick zu behalten und wie fühlt sich das für dich an? Ich meine, du musst ja auch immer das einordnen und darauf reagieren.
Ja, im Grundsatz die positive Botschaft ist erstmal, es ist ja ein erweiterter Kontext und der erweiterte Kontext, der es momentan an der aktuellen Front, sagen wir mal, durchaus volatil macht, ist ja Donald Trump. Nun haben wir Donald Trump jetzt 2.0 sozusagen. Wir erleben ein paar Unterschiede, das ist richtig. Er agiert in bestimmten Themenstellungen anders, vielleicht aggressiver, würde ich jetzt sagen, und konsequenter, als es beim ersten Mal getan hat. Aber es ist nicht so, dass man sich jetzt nicht darauf einstellen könnte und kann. Es war uns vor der Wahl auch klar und war im Endeffekt auch bekannt, dass uns, was uns bewahrte, das ist das Gute sozusagen an dieser zweiten Amtszeit, dass man gewisse Dinge auch schon mal durchlebt hat. Aber ich gebe dir recht, natürlich auch eine volatile Phase. Im Ergebnis, und das zählt nicht nur für mich, wie fühlt es sich an, sondern auch für unsere Portfolio-Manager, versuchen wir trotzdem, umso mehr es Volatilität und Ungewissheit am aktuellen Rand ist, den langfristigen Blick zu behalten. Denn auch Donald Trump kann Börsen nicht außer Kraft setzen und die langfristigen Trends auch nicht. Insofern versuchen wir uns umso mehr auf den langfristigen Horizont zu beziehen und ja langfristig zu schauen, was kann es für Auswirkungen haben durch die aktuellen Entscheidungen, die kommen. Aber nicht, und ich formuliere das jetzt ganz salopp, nicht über jedes Stöckchen springen, das er einem hinhält derzeit.
Darauf kommen wir nochmal en Detail. Gerade würden die Kanadier und die Schweizer das wahrscheinlich nicht gerne so sehen. Die hat es vergangene Woche ein bisschen härter getroffen noch. Und auch China steht letztlich irgendwie das Abkommen ja noch aus. Also die haben sich zwar zumindest mal auf so einem groben Rahmen geeinigt, aber eine Einigung kann man das ja nicht nennen. Also wie sollten Kanadier und Schweizer umgehen mit dem, was gerade bei ihnen auf dem Tisch liegt und was erwartest du für China?
Ich denke, es ist ökonomisch klug und sie sollten ökonomisch klug dementsprechend auch agieren. Ich denke, das haben wir auch in Europa gesehen. Da werden wir sicherlich gleich auch dazu kommen, wie es für Europa und Deutschland ausgegangen ist. Aber ich glaube, es macht Sinn, hier besonnen und ökonomisch klug zu agieren. In dem Kontext sicherlich kann man eines schon festhalten, und das haben ja die bisherigen Abkommen gezeigt, dass ein Deal gefunden wird. Der kann dann auch an der Oberfläche zum Teil zugunsten der USA aussehen. Das ist schon richtig, aber in Summe besteht durchaus das Potenzial, dass im Ergebnis die Dinge nicht so hart umgesetzt werden, wie sie vorher spekuliert werden. Trump sieht sich als Dealmaker und sofern er diesen Deal erreicht, ist da sicherlich auch noch Spielraum. Und genau das würde ich erwarten, sowohl für Kanada als auch für die Schweiz. Bei China, sozusagen, ist das für uns selbst auch noch eine offene Fragestellung, weil sicherlich aufgrund der geopolitischen Bedeutung, die China für die USA auch hat in dieser Zweierkonstellation, um letztendlich die Vorherrschaft auf wirtschaftlicher Ebene zu erreichen, dass es da schwieriger werden könnte, als es bei den anderen Ländern ist. Aber das Ergebnis bisher, das Zwischenergebnis zeigt, dass durchaus mit Verhandlungen auch positive Ergebnisse.
Genau, Sicherheit trägt ja nicht immer zur Beruhigung bei. Also bei der EU hat man zumindest irgendwie gesehen, dieser Deal wurde vielfach kritisiert und ganz viele haben gesagt, der ist sehr zu teuer erkauft worden. Findest du das auch?
Ja, zunächst einmal, was ist eigentlich das Wichtigste, wenn man sagt, okay, ist er teuer erkauft worden und welche Planungssicherheit geht da überhaupt einher? Letztendlich muss man sich die Frage stellen, ist die Planungssicherheit, die man jetzt erkauft hat, sozusagen, ist die überhaupt gegeben? Und Trump hat bisher eins bewiesen, letztendlich Unberechenbarkeit. In diesem Deal stecken nach wie vor, und das wurde ja auch schon diskutiert in den letzten Tagen, sind viele Details, die noch ungeklärt sind. Das sind sogenannte Einigungen und die haben in der Vergangenheit auch unter Donald Trump häufig nur eine kurze Halbwertszeit gehabt. Und für funktionierende Lieferketten ist insbesondere die Planungssicherheit zentral und das Unternehmen planen können. Im Grundsatz ist gar nicht so die Frage, hat man sich zu teuer erkauft oder zu günstig erkauft, sondern das in den Gesamtkontext zu setzen. Und da muss man sagen, die Anzahl der Handelshemmnisse sozusagen, die hat eigentlich seit Covid 2021 konsistent zugenommen. Bisher konnte die Weltwirtschaft aber damit gut umgehen. Es war so, dass wir eigentlich linksseitig des Atlantiks und rechtsseitig des Atlantiks gute Ergebnisse erzielt haben, dass die Zentralbanken eigentlich ihren Job gemacht haben und wir nach relativ kurzer Zeit auch wieder Preisniveaustabilität haben. Das ist erstmal ein positives Ergebnis, den die Zentralbanken auch auf sich vereinnahmen können. Man konnte gut damit umgehen. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir ja groß unter Unsicherheit arbeiten und diese Unsicherheiten, auf die muss man sich ganz grundsätzlich einstellen. Es ist aber so, wenn man sich den Deal anschaut, jetzt ganz konkret darauf einzugehen, sieht er eine Zollgrenze von 15% vor auf fast alle EU-Importe, also die Hälfte der von Trump angedrohten Zölle mit 30%. Aber wenn man das in den langen Kontext sieht, im Vergleich zu den am Jahresbeginn geltenden Zölle auf EU-Güter, ist das eine deutliche Verschlechterung. Insofern hat man sich diesen Deal ja teuer erkauft, vor allem auch die Planungssicherheit teuer erkauft. Und was entscheidend ist aber, dass die ein Stück weit diese erratischen Ankündigungen von Trump, die zu einer großen Unsicherheit geführt haben, bei den Unternehmen jetzt vorbei sind. Der Deal aus den letzten Tagen hat die Unsicherheit erstmal reduziert, aber sie wurden mit Nachteilen erkauft, etwa durch marktverzerrende Energieabnahmeverpflichtungen beispielsweise. Und auch durch ja, eher langfristige Wettbewerbsverzerrungen zugunsten, muss man sagen, der US-Produzenten. Und insofern bleibt sich ja festzuhalten, ich denke, das ist auch der Konsens des Marktes, die EU hätte stärker auf eine Gegenseitigkeit drängen müssen, auch auf eine Flexibilität hoffen sollen. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, man muss festhalten, dass Europa es auch selbst in der Hand hat. Ne? Wir sind sehr überreguliert in einzelnen Bereichen und diese
genau, Themen, darauf kommen wir gleich nochmal. Ich muss jetzt ganz kurz das Wort abschneiden. Ja. In der Tat, du sagtest, die Unternehmen haben jetzt Planungssicherheit und die Frage ist natürlich schon, ob Donald Trump da jetzt nicht irgendwie mit einer neuen Forderung nächste Woche ums Eck kommen kann und dann war es das mit der Planungssicherheit. Also wäre das auch möglich?
Ja, aus unserer Sicht kann es durchaus passieren. Im Ergebnis muss man aber sagen, dass man trotzdem, trotz dieses ja, Ergebnisses, das jetzt letztendlich auch diskutiert wird, man umsichtig gehandelt hat. Ja, wir haben ökonomisch gehandelt in dem Szenario und man kann jetzt hoffen, dass er sich mit anderen Themen beschäftigt und erstmal abgelenkt ist sozusagen. Und im Ergebnis, wenn man es so sieht, es ist eigentlich, auch wenn es negativ diskutiert wird, es ist eher eine positive Botschaft für die Automobilindustrie. Erwartet waren 25% Zölle. Jetzt sind es 15% Zölle. Die Frage ist auch vielmehr, wie viel Zölle müssen wir vergleichen und müssen wir bezahlen im Vergleich zu anderen in der Welt? Und da muss man jetzt auch sagen, stehen wir besser da als viele andere. Japan waren auch 15% Zölle, aber du hast es eben ja selbst angesprochen im Intro. Wir haben einige Länder, die noch ausstehen und deshalb ist auch das relative Szenario entscheidend. Und eine Situation, 30% Zölle auf beiden Seiten, da wäre der Schaden deutlich größer gewesen, insbesondere auch für die Automobilindustrie, wenn man das mal anspricht. Aber natürlich sehen wir nach außen schwach aus, das stimmt jetzt. Aber ich denke schon, dass die Verantwortlichen hier vor allem ökonomisch rational gehandelt haben. Und das ist dann eine positive Botschaft. Über die Halbwertszeit, die du angesprochen hast, diese Aussage lässt sich jetzt im aktuellen Rand noch nicht sehen. Es bestehen natürlich gewisse Fragezeichen, wenn sich Probleme auf der anderen Ebene auftun, dass einige Themen auch wieder abgeräumt werden, weil einige Punkte sind ja auch im Unklaren geblieben.
Genau, da wollte ich noch gerade noch mal einhaken. Du hattest es schon angesprochen, das Energieabkommen. Also die EU hat sich verpflichtet, für 750 Milliarden Dollar in den nächsten 3 Jahren Energie aus den USA zu beziehen. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Erstens kann die Politik nicht die Unternehmen auffordern, das zu tun, sondern das ist in deren Entscheidung. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Höhe, die die USA selbst gar nicht bewerkstelligen könnte, würde ich mal sagen. Also zumindest sehr fraglich, inwieweit das gehen wird. Was ist denn mit solchen Vertragsbestandteilen zu halten? Wie sollte man damit umgehen? Oder ist das einfach nur so ein bisschen das, was obendrauf ist und man dann nachher nicht beachtet?
Ja, das ist eine dieser losen Vereinbarungen, die ich gerade angesprochen habe. Letztendlich, das ist ein enormes Paket. In 3 Jahren 57 Milliarden Dollar, die zu realisieren sind. Das klingt für uns eher nach einer, wie du es auch sagst, nach einer unrealistischen Wunschvorstellung. Die bisherigen Importe müssten sich vervielfachen. Die Unternehmen können nicht gezwungen werden, auch die US-Energie zu kaufen. Und es ist ja auch so, dass die Importe in erster Linie auch auf fossile Energieträger zugegriffen werden sollen. Und wir haben in Europa etwas, was unsere Klimaziele damit auch hemmt und beschränkt. Wir haben die CO2-Zertifikate. Danach müssen sich europäische Unternehmen auch halten, um kosteneffizient reagieren zu können. Und wenn wir das mal vergleichen im Relativen, USA hat einen deutlichen Energievorteil in der Produktion. Sie produzieren derzeit auf 20% der Energiekosten im Vergleich zu Europa. Und durch mehr solcher Importe wird sich dieses Verhältnis natürlich noch verschlimmern. Ja, also es ist unklar, werden bestehende US-Energieimporte angerechnet. Aber ja, als Fazit ist vermutlich schon so, dass es eine Absichtserklärung ist, der keine bedeutsamen Schritte erstmal folgen müssen, aber auf die Trump letztendlich irgendwann in der Zeitachse auch zurückgreifen kann. Aber vielleicht nochmal ein.
Genau, wird er dann nachrechnen und wird möglicherweise zu dem Ergebnis kommen, dass zu wenig Energie gekauft worden ist. Und das andere sind die Investitionen, die tatsächlich auch getätigt werden sollen. 600 Milliarden Dollar Investitionen, das sind ja Investitionen, die hierzulande dann fehlen dürften, oder?
Ja, richtig. Also es ist von der Umsetzbarkeit vor allem schwierig. Bei 250 Milliarden pro Dollar müsste sich der Wert jetzt verdreifachen letztendlich, wenn man sieht, was man an Ölexporten letztendlich macht. Das sind 50 Milliarden. Insofern ist das allein von der operativen Umsetzbarkeit schwierig. Es fehlt so ein Stück weit, ja, es ist eine politische Zusage, aber es fehlt die marktwirtschaftliche Grundlage dafür. Die Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses ist so, dass das Ziel verfehlt wird. Und damit entsprechend auch das Vertrauen leiden kann. Und wie du es ansprichst, die Investitionen, die damit verbunden sind, die kann ich auch nicht aufoktroyieren. Im Grundsatz ist es sicherlich positiv, wenn wir in Energie und in Infrastruktur auch investieren. Aber das sind ja Themen, die unabhängig davon laufen, dass Trump uns hier auch unter Druck setzt. In der ersten Linie ist es die operative Umsetzbarkeit, die schwierig wird.
Was du schon gesagt hast, Tatsache ist, für manche mag es zwar günstiger geworden sein, für die Automobilindustrie, weil da mehr erwartet worden ist, aber insgesamt irgendwie zum Jahresbeginn, also im Vergleich zum Jahresbeginn, sind die Zölle jetzt nun doch angestiegen. Das geht ja nicht spurlos an der Wirtschaft hierzulande vorbei. Und da fragt man sich schon, ich weiß, man kann genau das nicht beziffern, aber in welcher Höhe wird das denn die Wirtschaft hier betreffen? Und in welcher Höhe wird es die US-Wirtschaft betreffen? Weil bei denen wird es ja nun auch nicht spurlos vorübergehen.
Ja, also wenn wir sagen, wie ist der Deal für die Wirtschaft in der Eurozone? Erstmal ganz explizit, dann ist der Deal für die Eurozone, für die Wirtschaft klar negativ. Das IFO-Institut hat ja auch zuletzt gerechnet für Deutschland mit minus 0,2% für das Bruttoinlandsprodukt. Die direkten Exporte europäischer Firmen in die USA werden sicherlich sinken. Betroffen sind die üblichen Sektoren, die Automobilindustrie, Maschinenbau, Pharma. Für Arzneimittel sind ja auch noch höhere Zölle in der Diskussion. Die Lieferketten werden sich ja gegebenenfalls über die Zeit anpassen und in andere Regionen verlagern. Aber einen Investitionsboom europäischer Firmen in die USA sehen wir da daher nicht. Also es ist schon eine negative Auswirkung. Also kurzfristig ist erstmal eine Beruhigung durch die Vermeidung der Zolleskalation und auch kurzfristig etwas Planbarkeit. Aber langfristig haben die Zölle nicht nur auf Europa, sondern auch negative Einflüsse auf die Gewinnmarge auf US-Exporte. Ja, es ist die politische Anreize, Investitionen von Europa in die USA zu verlagern, sind gegeben. Wir haben Wettbewerbsverzerrungen im Energiemarkt. Wir haben aber auch unter Umständen die Diskussion eines potenziellen Inflationsschub durch teure US-Importe letztendlich auch in den USA. Insofern ist das erstmal für Europa klar negativ, aber auch für USA gilt das Paradigma, höhere Zölle sind für niemanden gut.
Bedeutet letztlich für Europa, die ja mit einem großen Programm hierzulande gestartet sind, ein Investitionsprogramm, ich denke da jetzt ganz besonders an die Bundesregierung, die Sonderausgaben für Verteidigung und für Infrastruktur, auch von Seiten der EU wurde ja für Verteidigung für alle die Bremse gelöst und gesagt, irgendwie wir packen das nicht irgendwie auf den Schuldenberg obendrauf, sondern das sind Investitionen, die getätigt werden müssen. Da wurde ja schon davon ausgegangen, dass wir sowas wie einen konjunkturellen Sonderaufschwung hierzulande bekommen. Würdest du sagen, dass mit den Zöllen, die ja nicht nur die EU, sondern auch Rechts-Links-Staaten betreffen, dass dieser Aufschwung schon zunichte ist?
Jein, das ist keine befriedigende Antwort, ich weiß. Aber erstmal ja, falls die Zölle auf europäische Industriegüter greifen. Ja, die Exportdynamik in Summe bleibt durch den schwachen Dollar und die Unsicherheit unter Druck. Unternehmensinvestitionen sind nach wie vor zurückhaltend. Letztendlich gibt es verschiedene Marktteilnehmer, die das auch schon simuliert haben. Als letztes fällt mir hier Deloitte ein. Ich denke, das kann man an der Stelle auch mal nennen. Die haben so den potenziellen Rückgang des Exportvolumens mal modelliert in die USA von 20%, was ein Verlust von 31 Milliarden Euro entspricht. Also wir sehen hier durchaus negative Auswirkungen, die sich auch schon berechnen lassen. Und die Stimmungen aus der Industrie, aber auch aus der Politik sind ja deutlich, insbesondere in Deutschland. Ganz so extrem würde ich die Gesamtsituation aber dann doch nicht formulieren. Die europäische Wirtschaft wird in diesem Jahr, so sind unsere Wachstumsprognosen, aktuell 1,2% wachsen für die Eurozone. Das müsste man gegebenenfalls reduzieren oder auch leicht revidieren. Wir können aber, und da sind wir in Europa ja in einer durchaus günstigen Situation, durch die Preisniveaustabilität, die wir jetzt haben, die Inflation in Europa ist niedrig, können durch Zinssenkungen auch entsprechend reagieren und die Voraussetzungen hierfür sind gegeben. Also ja, negativ, aber wir haben in Europa gewisse Maßnahmen, die wir auch ja letztendlich mitigieren können. Gewisserweise bleiben die Verlierer die Automobilindustrie, Maschinenbau und auch Pharma, weil die trifft es, würde ich sagen, so in der kompletten Wertschöpfungskette eigentlich am stärksten.
Zinssenkungen hattest du ja gerade angesprochen. Ich meine, die EZB hatte sich jetzt vor dem Sommer dazu entschlossen, eine Zinssenkungspause einzulegen. Womit rechnest du jetzt für den Herbst, beziehungsweise bis zum Ende des Jahres?
Ja, also wir könnten durchaus den geldpolitischen Spielraum, den wir haben, nutzen. Es werden Zinssenkungen von auf 1,75 erwartet. Letztendlich ist das abzuwarten, aber wir haben Spielraum und auch unser Volkswirt Edgar Walk kann sich einen weiteren Zinsschritt nach unten, also von 25 Basispunkten dieses Jahr dann noch vorstellen.
Und das wäre dann auch ein Impuls für die Wirtschaft?
Es wäre ein Impuls für die Wirtschaft, aber das ist nicht der einzige Impuls, den wir letztendlich brauchen. Es benötigt aus unserer Sicht verschiedene Strukturreformen und gezielte Fiskalinvestitionen am breiten Ende. Nur die Zinssenkungen auf dem aktuellen Rand werden nicht reichen. Ich glaube, wir brauchen tiefgreifende Strukturreformen, die auch breit diskutiert sind in der Öffentlichkeit. Es braucht Investitionen. Damit hat Draghi ja angefangen zu Beginn des Jahres mit dem großen Paket, das er nicht nur für Deutschland erwartet, so wie wir es jetzt zumindest angekündigt haben, sondern auch europaweit. Ein Investitionspaket in Infrastruktur. Wir brauchen aber weitere Deregulierungsmaßnahmen aus unserer Sicht. Das ist das Thema auch noch der Steuersenkung, zumindest für einige Beteiligte. Wir brauchen aber im Grundsatz, und da können wir aus unserer Sicht schon auch von den Amerikanern lernen, Anreize für die Privatwirtschaft zu investieren. Allein der Staat wird es auch nicht regeln können. Man hat beispielsweise an der Windenergie gesehen, an dem Renewable-Trend, der sich in den USA vollzogen hat in den letzten Jahren, dass das jetzt vielfach getrieben ist von privaten Investitionen. Der Staat hat durch den Inflation Reduction Act den Startpunkt gelegt, aber es wurden dann in den Jahren danach kamen große privatwirtschaftliche Investitionen dazu, die letztendlich in den republikanischen Staaten im Übrigen mehr als 100.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Und in Summe sind 445 Milliarden US-Dollar in diesen Bereich geflossen. Und das vielfach auch durch private Investitionen. Und in gewisser Weise müssen wir hier auch in Europa davon lernen, solche Themen auch umzusetzen und Privatwirtschaft anzuziehen. Also nur die Zinspolitik allein, um es konkret zu sagen, die wird uns da nicht helfen, sondern es bedarf mehr Maßnahmen, wie eben beschrieben.
Es gibt ja in Deutschland, also innerhalb der neuen Bundesregierung, eben ein Investitionsprogramm, das gefördert werden soll. Und auch die EU hat ja ein solches Programm in dem vorletzten Jahr aufgelegt. Ich glaube, 2 Jahre ist es schon her. Man hört aber davon relativ wenig. Bist du guter Hoffnung, dass das in Deutschland das Investitionsprogramm?
Das bleibt abzuwarten. Wir müssen, denn wir haben insbesondere die Notwendigkeit an Infrastrukturmaßnahmen. Wir haben sie nicht nur in Deutschland, wir haben sie europaweit, wir haben sie weltweit. Und die Erfahrungen letztendlich aus den USA, deshalb sagte ich, man kann in gewisser Weise davon lernen, zeigen, dass das zu positiven privatwirtschaftlichen Effekten führt. Und dementsprechend ist das für Europa zu erwarten. Ich denke, in der Gesamtbetrachtung der geopolitischen Situation, die wir aktuell haben, haben Politiker in Europa verstanden, dass wir unsere Stärke auf eigene Füße stellen müssen. Und das bedarf enorme Investitionen. Das bedarf Investitionen in Rüstung. Ich denke, das war ganz klar. Ich denke, hier haben wir auch schon ein Umdenken gesehen, relativ deutlich. Das verdeutlicht am besten das NATO-Ziel, der 5% des BIPs bis 2035. Und wenn man sich so zurückerinnert, das wäre eigentlich vor einem Jahr noch undenkbar gewesen. Aber spätestens mit dem Disput zwischen Trump und Zelensky Ende Februar im Weißen Haus war das schon ein Weckruf auch für die europäischen Politiker, letztendlich auch hier ein Umdenken zu erzwingen. Und dieses Umdenken kann nicht nur bei dem Thema Rüstung bleiben, sondern es muss auch bei dem Thema Beschaffung weitergehen, also beispielsweise beim Thema der Rohstoffversorgung, LNG-Einkauf in den USA. Das wird keine Dauerlösung sein. Also wir brauchen Autonomie in der Energieversorgung und damit brauchen wir auch Infrastruktur. Wir brauchen einen großen Push nach vorne, was das Thema der Digitalisierung betrifft, was das Thema der Renewables betrifft. Viele Bereiche, die in Europa investiert werden müssen und erneuert werden müssen, sind da. Mein Gefühl ist, dass europäische Politiker das klar verstanden haben, spätestens zu diesen Zeitpunkten, und es jetzt nicht nur geopolitisch, sondern auch wirtschaftlich willens sind, das auch umzusetzen. Insofern bin ich da guter Hoffnung.
Zwei Fragen habe ich dazu. Zum einen sagtest du, die europäischen Stärken, dann fragt man sich, okay, welche sind das denn eigentlich, die europäischen Stärken? Ich will das nicht in Frage stellen, ich frage nur nach. Genau, vielleicht bleiben wir erstmal dabei.
Ja, man kann es durchaus hinterfragen aufgrund der aktuellen Diskussion, die wir haben, insbesondere um die Geopolitik derzeit. Europa hat Stärken, das ist die klare Aussage und das ist die positive Botschaft. Wir sind ein riesiger Binnenmarkt, wir haben etwa 450 Millionen Konsumenten. Wir haben viele Sektoren und viele Geschäftsmodelle, die weltweit führend sind. Ich habe es eben schon mal angesprochen, das Beispiel Pharma. Wir sehen es nach wie vor, auch wenn es kritisch diskutiert wird, im Automobilbereich. Wir sehen es im Maschinenbau. Wir haben sehr viele Small Caps, so nennen wir das, also kleine Firmen, die überall in Europa beheimatet sind, die Weltmarktführer sind. Und das ist eine Stärke, die uns nicht so schnell zu nehmen ist. Auf dieser Stärke sollten wir aufbauen. Wir haben ein sehr hohes Bildungsniveau, das kann man nach wie vor sagen. Allen PISA-Studien zum Trotz zählt das für die europäische Ebene schon. Wir haben starke Fachkräfte und wir sind vor allem bekannt als und nach wie vor geschätzt als hoher F&E, als R&D-Standort. Und man sieht, dass die R&D-Quoten bei europäischen Unternehmen nach wie vor sehr, sehr hoch sind und wir dadurch sehr profitable Geschäftsmodelle auch generieren. Und das ist ein Pfund, auf das wir in der kommenden Zeit setzen müssen. Ich finde schon, dass wir in den letzten Jahren insbesondere ein klares Bekenntnis gegeben haben zum Klimaschutz. Das bringt Chancen, rein ökonomisch, Chancen für Cleantech und all diese Themen, die da drum stehen. Das ist auch eine ökonomisch große Chance, die Europa hier hat. Und man sieht es weltweit, die europäischen Produkte, sei es durch den Maschinenbau, sei es durch die Teile oder sei es durch beispielsweise Windparks, die generiert werden, die werden nachgefragt und werden teilweise auch kopiert. Also wir haben einen starken Backbone, so will ich das jetzt formulieren, in der europäischen Wirtschaft. Und schauen wir uns auf unsere Demokratie, dann haben wir im Verhältnis zu vielen anderen Volkswirtschaften hohe politische Stabilität, wir haben einen hohen Lebensstandard und wir haben einen starken staatlichen Ordnungsrahmen, der Sicherheit und Verlässlichkeit bietet. Also das sind alles Themen, die ja insbesondere auf der positiven Seite stehen. Wir haben auch sowas wie, wie ich das jetzt mal formulieren will, wie eine Soft Power, also unsere Kultur, unsere Lebensweise. Das ist, glaube ich, auf lange Sicht nicht ein zu unterschätzender Faktor. Und auf dem müssen wir aufsetzen. Und wenn ich ganz explizit nochmal einen Satz über Deutschland verlieren darf, innerhalb dieses großen Europas, dann haben wir eine gute Industrieinfrastruktur. Also wir haben eine gute Mischung aus der Old Economy und auch neue Themen, die attraktiv werden, wo wir wachsen können. Nehmen wir als Beispiel das Thema MedTech. Hier haben wir viele Produkte, die weltweit nachgefragt werden, ein stark wachsender Markt. Also es sind nicht nur die alteingesessenen Industrien, wie jetzt Versicherung oder Maschinenbau, sondern es sind neue Themen, mit denen wir punkten können, die aber große Investitionen brauchen, dass sie weiterhin letztendlich auch ihre Führerschaft ausspielen können.
Wenn ich dir so zuhöre, dann höre ich raus, dass der privatwirtschaftliche Sektor derjenige ist, der diese Innovationen vorantreibt. Auf gar keinen Fall jedenfalls der Staat. Auf der anderen Seite sehe ich aber, dass der Staat jetzt sehr viel Geld in die Hand nimmt. Eben Rüstung und Infrastruktur haben wir schon angesprochen. Und dann frage ich mich, Geld allein macht ja noch keine Innovation aus. Das macht auch noch keine Wirtschaft aus. Das muss ja klug investiert werden. Also inwieweit kann denn dieses Geld dazu führen, dass das Potenzialwachstum wieder steigt, wo wir gerade es einfach trotz allem, was du jetzt gerade gesagt hast, ja letztlich auf dem absteigenden Ast sind.
Ja, letztendlich auch da, man kann keine finale Antwort treffen, aber es gibt historische Beispiele. In dem Moment, in dem der Staat politische Rahmen stellt und auch Investitionsrahmen stellt, so wie er das sehr, sehr deutlich ja bei dem Thema Rüstung gezeigt hat, dann sieht man auch, dass sich realwirtschaftliche Effekte auch aus der Privatwirtschaft heraus bilden. Und das ist letztendlich die Hoffnung heraus nach vorne. Also der Staat kann und soll lenken bei den wichtigen Themen der Infrastruktur, bei der Versorgung, beim Thema der Rüstung. Aber ich denke, wir müssen auch davon weggehen, dass der Staat sozusagen alles regeln soll und alles leiten soll. Denn es muss letztendlich auf einem breiten Fundament aufgesetzt werden. Und das ist in Europa. Wenn Europa die gemeinschaftliche Chance, über die wir schon viele, viele Jahre diskutieren, jetzt ergreift durch diese geopolitischen Themen, dann haben wir durchaus eine Möglichkeit, dass wir zusätzlich zu den staatlichen Investitionen auch privatwirtschaftlich auch deutlich nach vorne kommen. Ich gebe dir absolut recht, nur Geld in den Markt zu geben, wird nichts bringen. Aber der Investitionsbedarf, und schaut man wirklich in verschiedene Bereiche rein, nochmal das Thema der Infrastruktur, da sieht man es, finde ich, auch visibel am deutlichsten. Hier gibt es ein enormes Investitionspotenzial, das sicherlich auch positive Effekte auf Wachstum haben wird, auch auf die Produktivität haben wird, insbesondere beim Thema der digitalen Infrastruktur. Hier sehen wir große Chancen, sodass wir durchaus Potenzial sehen, um auch in dem starken relativen Kampf mit anderen Volkswirtschaften mithalten zu können. Aber Europa muss sich eins sein in seiner Wirtschaftspolitik. Und das ist im aktuellen Rand noch nicht immer der Fall.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Du leitest direkt darauf zu. Die Europäer, die sind sich manchmal so uneins, dass eigentlich solche Regelungen gar nicht aufgestellt werden und man dann eher tatsächlich zu keiner kommt, weil irgendein Partikularinteresse dem entgegensteht. Inwieweit siehst du denn die Bereitschaft der Europäer, tatsächlich diesen Markt als einen Binnenmarkt zu begreifen und zusammen an einem Strang zu ziehen? Was müsste passieren, um tatsächlich eben auch mit einer anderen Macht nach außen sich zu präsentieren?
Ich denke, wir müssten mehr mit einer Stimme sprechen. Wir haben es letztendlich in den divergierenden Interessen letztendlich bei dem aktuellen Deal ja auch gesehen, war ein hoher Abstimmungsbedarf. Es gibt auch Interessenskonflikte. Man sieht, dass beispielsweise jetzt letztendlich die Hauptinteressenskonflikte in diesem Deal waren Export und es waren die Energie. Hinsichtlich des Export war es Deutschland, Italien, gegebenenfalls Niederlande, die ja extrem exportstark sind und haben eine Eskalation befürchtet. Frankreich, Spanien, Griechenland sind weniger abhängig vom Export in den USA und haben letztendlich auf die wirtschaftliche Souveränität gepocht. Das zweite Thema war die Energie. Auch hier Deutschland, Italien, Polen haben eine starke Energieabhängigkeit. Frankreich eher weniger durch die Atomenergie. Insofern kann man auch nicht sagen, dass alle Staaten gleichermaßen mit dem Ergebnis zufrieden sind. Und das ist, glaube ich, ein Indiz davon, dass es noch mehr Einigung bedarf und ein einheitliches Interesse bedarf. Und ja, ist die Frage, ist überhaupt die Notwendigkeit da oder der Willen da, so wie du es formulierst? Ich denke, wir müssen die Chance ergreifen, denn nur wenn wir als einheitlicher europäischer Kontinent auftreten, machen wir uns weniger fragil im Verhältnis zu allen anderen Regionen. Es ist ja nicht nur die USA, sondern es ist auch China letztendlich mit der starken Industriepolitik und von den geopolitischen Spannungen mit Ukraine und weiteren Staaten, die letztendlich auch damit dranhängen, wird das relativ offensichtlich. Also es geht nur, indem wir uns aus unserer Sicht als einheitlicher Wirtschaftsraum begreifen mit einheitlichem Interesse, weil so machen wir uns weniger fragil. Ist das 100% angekommen? Werden wir sehen in den nächsten Jahren.
Das werden wir sehen, genau. Das besprechen wir dann beim nächsten Interview. Lass uns einmal noch ganz kurz in die USA blicken. Wir sehen ja schon, dass zu Beginn der Zollverhandlungen und des Amtsantritts von Donald Trump sehr viel Unsicherheit in den Markt gekommen ist. Anleger haben Geld abgezogen. Es wurde sehr viel Vertrauen zerstört, weil erratische Entscheidungen getroffen wurden, mit denen Investoren nicht gut zurechtkamen. Und es ist natürlich die Verschuldung in den USA nochmal angestiegen. Was auch dazu geführt hat, dass eben Vertrauen in die Kreditwürdigkeit irgendwie der USA ein bisschen gesenkt wurde. Die Frage ist, muss man tatsächlich die USA dahingehend bewerten oder kommt es jetzt auch schon zu einer Neubewertung? Du sagtest ja vorher auch, die Zölle, die gehen nicht spurlos an den USA vorbei, die werden eben dort eben auch Wirtschaftswachstum kosten, weil die Inflation ansteigt. Also was bedeutet das für die US-Wirtschaft und letztlich irgendwie, was bedeutet das für Anleger?
Letztendlich war das, was wir am aktuellen Rand gesehen haben, und das beste Beispiel, finde ich, ist die US-Dollar-Entwicklung oder die US-Dollar-Schwäche, wobei es eigentlich keine Schwäche ist, es ist nur ein Angleichen an eine Normalität, aber das hat ja in gewisser Weise einen Vertrauensverlust schon indiziert. Und wir haben diesen Vertrauensverlust eigentlich in nahezu allen Assetklassen gesehen, vom Dollar angefangen. Also wir haben es in der Währung gesehen, wir haben es an den Rentenmärkten gesehen, wir haben deutliche Aufschläge für US-Staatsanleihen am aktuellen Rand. Also in gewisser Weise, ich würde nicht sagen eine Neubewertung, aber USA riskiert mit diesem Vorgehen auf mittel- bis lange Sicht die Position des Stabilitätsankers in der Welt, den sie ja bisher zweifellos und ausnahmslos hatten. Der Dollar und auch der Investitionsraum USA waren ein sehr stabiler Faktor. Aber wir haben am aktuellen Rand schon gesehen, dass in gewisser Weise auch ein Vertrauensverlust Vertrauensverlust oder ein beginnender Vertrauensverlust zu verzeichnen ist. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie Trump auch auf die Unabhängigkeit der Notenbanken einwirkt. Das versucht er ja schon am aktuellen Rand. Die Frage, wie reagieren sie darauf auch letztendlich. Aber die Auswirkung eines möglichen Vertrauensverlustes wären groß. Also sie würden die Investoren betreffen. Sie würden US-Anlagen neu bewerten. Also der US-Dollar als sicherer Hafen würde hinterfragt werden. Bei den Unternehmen wäre es so, dass der schwäche US-Dollar US-Exporte verbilligt, aber die Importe verteuert. Es wären negative Auswirkungen auch auf die europäischen Unternehmen zu verkennzeichnen. Aber auch auf der Konsumentenseite. Der US-Konsument ist von importorientierter oder importierter Inflation dann letztendlich auch betroffen durch die Zölle. Und das kann langfristig zu Risiken führen. Und wir haben das ja auch gesehen. Ich denke auch die Goldentwicklung, die letztendlich am aktuellen Rand zu verzeichnen ist. Man sucht dann am Kapitalmarkt, die Kapitalflüsse suchen sich einen Weg in die Alternative, also in sichere Häfen. Und der Dollar verliert dann aus unserer Sicht strukturell oder könnte an struktureller Attraktivität verlieren, wenn dieser Vertrauensverlust sich weiter durchfrisst. Also es ist schon die Frage, es gibt ja immer dann so einen Zeitpunkt, wann das dann passiert. Den sehen wir jetzt aktuell noch nicht. Das sehen wir auch am aktuellen Rand. Das ist in gewisser Weise ein Antesten. Aber ewig, auch im Hinblick auf die Verschuldung in den USA, kann sich die USA auch dieses Spiel nicht leisten, weil die Vertrauenswürdigkeit schon irgendwann auch hinterfragt wird. Und wir haben es ja zuletzt gesehen, auch an der Kreditwürdigkeit der USA, dass letztendlich auch die Bonds hier deutliche Auswirkungen hatten.
Wir haben ja das Big Beautiful Bill gesetzt, das letztlich die Staatsschulden nochmal befeuert, weil eben sehr viel Geld im Raum steht und sehr viel ausgegeben wird. Wir hatten auch gesehen, du hattest es schon gesagt, am Anfang, also nicht nur Gold, sondern auch an den Aktienmärkten ist eben sehr viel Geld rausgeflossen zu Beginn des Jahres. Jetzt langsam ist es wieder reingekommen.
Ja.
Genau. Die Frage ist, letztlich sieht man das den Unternehmen noch nicht an. Also die Berichtssaison, in der wir mittendrin stecken, in der Berichtssaison sehen wir noch, dass die Gewinne eigentlich sehr gut gereicht werden, aber die Ausblicke nicht. Was bedeutet das? Warum sind denn die Gewinne tatsächlich jetzt noch so gut? Ich meine, man sieht es auch am Arbeitsmarkt. Die Wachstumszahlen in den USA sind noch in Ordnung. Also das Bröckeln deutet sich so auf breiter Front noch nicht an.
Ja, ich gebe dir recht. Wenn wir in die Prognosen insbesondere fürs nächste Jahr schauen, aber auch in diesem Jahr noch, haben wir ein divergierendes Bild. Wir haben erstmal, das will ich auch festhalten, wir haben in Europa eine schwache Situation. Wir haben durch die aktuelle Situation, die sie da ist, haben wir mehr oder minder Stabilität, gerade mal noch bei europäischen Unternehmen auf den Gewinnrevisionen nach vorne raus. In den USA ist das im Relativen noch besser. Aber wir sehen schon, dass, wie du es formulierst, dass das Bild bröckelt. Wir haben immer weniger Unternehmen in den USA, die attraktiv erscheinen. Es sind ausgewählte Themen, die auch die Gewinnrevisionen nach vorne treiben. Das nächste Jahr sieht noch gut aus. Letztendlich sieht es auch gut aus, weil die Unternehmen ein enormes Self-Help-Potenzial auch noch haben. Insbesondere durch das vielfach gesprochene Thema der künstlichen Intelligenz und Automatisierung. Wir erleben einfach, dass die Unternehmen noch sehr viel Reinigungsmöglichkeiten haben, so will ich das jetzt nennen, um auch die Marge stabil zu halten. Aber wir leben letztendlich auf der anderen Seite, und das lässt so mal ein bisschen Wolken erscheinen für das kommende Jahr, dass die Konsumentennachfrage schwach wird. In Europa nicht ganz so stark. Wir haben hier noch ein etwas erhöhtes Konsumentenvertrauen im Vergleich zu den USA. Aber das Konsumentenvertrauen in den USA ist schwach, und das ist natürlich auch ein erstes Warnsignal, auch für die Immobilien letztendlich, für die Wirtschaft in den USA und dementsprechend auch für die Unternehmensgewinne in der Breite. Das zählt nicht für einige ausgewählte Themen. Ich habe das Thema künstliche Intelligenz oder auch Digitalisierung angesprochen. Gewisse Bereiche, auch Infrastruktur, werden stark bleiben, aber die Rezessionsrisiken, insbesondere in den USA, steigen aus unserer Sicht deutlich, weil schwacher US-Konsum, Schwäche am Immobilienmarkt, ein schwacher, so die letzten Daten waren ja eher auch schwacher Arbeitsmarkt, und die Notenbank ist jetzt eigentlich in der Situation, dass sie jetzt eher die Zinsen senken könnte, aber ja, jedes Zinssenkungsszenario sieht jetzt auch aus wie ein Nachgeben gegenüber Trump. Also der schwierigste Job ist, glaube ich, derzeit auch Präsident der US-Notenbank zu sein, weil er das genau austarieren muss. Aber diese massiven Angriffe auf die US-Notenbanken sind natürlich extrem gefährlich, weil sie das Vertrauen unterminieren und in gewisser Weise auch den Handlungsspielraum der Fed auch einengen. Und das kann dann schon auch Auswirkungen auf die Realwirtschaft letztendlich haben. Insofern, wir haben einen moderaten Ausblick auf die Gewinne, und die Vorgaben, dass jetzt wir eine zyklische Erholung bekommen, die sind jetzt aufgrund der aktuellen Diskussion eher weniger geworden als mehr.
Bisher hat ja Jerome Powell den Angriffen standgehalten, aber man hört schon, dass so der eine oder andere eben auch im Kreise der FED der Meinung ist, dass die Zinsen jetzt langsam gesenkt werden müssten. Im Hinblick möglicherweise auf diesen Immobilienmarkt, den du angesprochen hast.
Ja, also letztendlich ist das Wichtigste, dass die Unabhängigkeit der Notenbank gewährleistet bleibt. Das ist systemisch entscheidend. Politische Zinssenkungen letztendlich würden auch das Vertrauen, würde ich schon sagen, nachhaltig am Kapitalmarkt beschädigen. Also die Preisstabilität hat hier klar Vorrang vor kurzfristigen Stimuluswirkungen. Aber mit den letzten Arbeitsmarktdaten und auch mit den Vorgaben der Ökonomie, wir sehen letztendlich eine steigende Inflationsdynamik in den USA. Wir sehen künftige Inflationsrisiken, eben durch die Zölle, die wir besprochen haben, auch durch eine strenge Einwanderungspolitik. Die Fed muss nur aufpassen und muss sehr gewahr sein, dass sie nicht den Eindruck erweckt, dass sie politischer Spielball sind. Ja. Und letztendlich die Stimmen zugunsten einer Zinssenkung, die wir am aktuellen Rand sehen, stufen wir auch ein, so ein bisschen als Bewerbungsstatements um die Nachfolge des Fed-Chefs. Aber die Argumente, gebe ich dir absolut recht, die letztendlich für Zinssenkung sprechen, sind jetzt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen eher mehr geworden. Ja, also, aber eine Zinssenkung sollte ausschließlich auf Basis wirtschaftlicher Daten erfolgen und die Wahrscheinlichkeit dafür wird eher größer.
Für Anleger wird die Unsicherheit noch größer. Irgendwie, die fragen sich natürlich, wie soll ich mich in Zeiten dieser Unsicherheit, die wir jetzt besprochen haben, wie soll ich mich denn da am allerbesten aufstellen? Und genau die Frage gebe ich jetzt gerne an dich weiter.
Gerne. In erster Linie Diversifikation. Ich glaube, das ist ein sehr starkes Mittel. Und Diversifikation meine ich einmal über alle Anlageklassen hinweg. Aktien, Anleihen, gegebenenfalls auch Gold. Ich meine das auch über alle Regionen hinweg und ich meine das auch über alle Sektoren hinweg. Das ist das, was man als Anleger letztendlich machen kann, um sich gegen solche Entwicklungen, die wir derzeit sehen, auch zu wappnen. Wir haben eine deutliche Überbewertung oder nicht Überbewertung, hohe Bewertung, so will ich es korrekterweise formulieren, in den USA. Und wir sehen eine vergleichsweise positivere Entwicklung in den USA. Also wir haben gute Geschäftsmodelle, wir haben eine sehr gute Bewertung in den Eurozonen aktuell und wir sehen auch mehr Interesse an europäischen Aktien. Das heißt also auch, ja, von der globalen Dominanz der USA wegzukommen auf breitere Schultern, auch mehr Europa und gegebenenfalls auch Emerging Markets. Also eine gewisse Flexibilität und auch aus meiner Sicht ein aktives Portfolio-Management sind hier entscheidend, um letztendlich auch sich regionunabhängig aufzustellen. Hinsichtlich der Art, in welche Vehikel ich investieren muss, ist aus unserer Sicht in dem aktuellen geopolitischen, aber auch wirtschaftlichen Umfeld opportun zu sagen, ich habe einen starken Fokus auf Qualitätstitel. Das heißt also Unternehmen mit starken Cashflows, mit soliden Bilanzen und in gewisser Weise auch eine Absicherung von einheitlichen Risiken. Sei es die Währungsrisiken oder auch politisch sensible Sektoren letztendlich. Und damit kann man durch eine gute Portfolio-Konstruktion auch entgegenwirken. Ja, es heißt immer so schön, Diversifikation ist der einzige Freelunch an den Märkten und das zählt sicherlich auch hier. Und das geht für uns ganz deutlich, um das hier auch zu formulieren, einher mit einem leichten Abbau von US-Anlagen, beispielsweise Aktien, also mehr Fokus auf Europa, etwas Emerging Markets, die Position in US-Dollar auch zu hedgen, mehr europäische Aktien, mehr Emerging Market-Aktien und letztendlich nach wie vor eine gute Diversifikation in Gold als sicheren Hafen im Portfolio zu halten. Also Diversifikation, um es klar zu sagen, ist unerlässlich im aktuellen Umfeld.
Du sagtest Emerging Markets und ich frage dann nochmal, welche genau meinst du denn? Früher konnte man immer sagen Emerging Markets und die waren alle in einem Topf. Heutzutage ist das definitiv nicht mehr der Fall. Also China ist deutlich anders als Indien oder Südamerika. Also welche hast du da im Blick?
Also ich meine vor allem hier den globalen Süden. Wenn man jetzt auch, das ist ein anderes Argument, aber wenn man sich hinsichtlich Deutschland auch schaut und der Vorgaben, wie Deutschland auch aufgestellt ist, der künftige Wachstumsmarkt, unabhängig von den USA, ist Asien und hier insbesondere der globale Süden, wenn ich da jetzt China wegnehme sozusagen. Da wissen wir, dass wir da stark abhängig sind. Es gilt ja auch, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Und hier sind es für mich vor allem Indien, Indonesien, Vietnam und gegebenenfalls auch Lateinamerika. Und hier können wir ja letztendlich als Europäer auch gut punkten mit unseren Produkten in dem Bereich, auch als Partner auf Augenhöhe auftreten. Diese Länder haben alle eine gute Demografie. Sie haben die Themen Technologie und auch Urbanisierung als Treiber. Insofern macht sie es attraktiv. Sie haben geringe Staatsverschuldung, sie haben dynamische Binnenmärkte. Das sind alles positive Faktoren. Wir haben zuletzt in unseren breiten Strategien, in unseren Multi-Asset-Strategien, dort wo wir alle Anlageklassen auch diversifiziert haben, zugunsten dieser Märkte auch erhöht und haben US-Aktien eher abgebaut. Also wir folgen grundsätzlich schon noch, das will ich auch sagen, den Ansatz über eine global agierende Unternehmen, diese Emerging Markets Richtung auch zu spielen, also aus den Industrieländern heraus, um an dieser dynamischen Entwicklung dieser Schwellenländer insbesondere zu partizipieren. Aber ein Einzelinvestment in diese Region wird durchaus attraktiver, die ich gerade geschildert habe. Also ich meine genau die. Ja, und deshalb zählen Emerging Markets für uns auch dazu im globalen Kontext.
Oliver, du hattest alle Anlageklassen genannt, nur die Anleihen nicht. Und jetzt frage ich mich natürlich, warum?
Ja, das war letztendlich Zufall. Wir sehen nach wie vor auch den Anleihemarkt als attraktiv an. Wir sind auf der Höhe des aktuellen Zinsniveaus in der Situation, dass die Staatsanleihen im relativen Vergleich weniger attraktiv erscheinen. Was wir insbesondere attraktiv finden, und das zählt weg von den Emerging Markets, sondern es zählt für nahezu alle Regionen weltweit, ist insbesondere der Markt der Unternehmensanleihen. Denn schaut man sich hier die Renditen an, haben wir vielfach Renditen von 4-5% für gute Unternehmen. Und man muss wirklich auch sagen, das sind global aufgestellt, sind die Unternehmen in einer sehr starken Verfassung, insbesondere was den Anleihenmarkt betrifft, weil sie die langfristigen Risiken aus unserer Sicht verringert haben. Sie haben sehr gute Bilanzen, sie haben an ihrer Bilanzqualität in den letzten Jahren gearbeitet. Wir haben, was die Kreditqualität betrifft, auch gute Ratings. Und wir haben nach wie vor eine finanziell sehr, sehr gute Situation bei Unternehmensanleihen auf lange Sicht. Und die Renditen, die dort momentan zu erzielen sind, für global agierende Unternehmen, auch Einzelsektoren, die zu hervorzuheben sind, hier wie Immobilien beispielsweise oder das Thema der Infrastruktur, aber auch der Banken. Hier gibt es gute Anleihen im Unternehmenssegment. Und wenn man sich das nach vorne hin mal anschaut, im relativen Vergleich zu den Aktien, beispielsweise auch Dividendenaktien, die ja auch einen ordentlichen Coupon auch haben, dann haben wir im Anleihenmarkt weniger Volatilität und wir haben 4-5% gegebenenfalls mehr an Couponzahlungen. Und das macht es in der derzeitigen konjunkturellen Lage durchaus auch lohnenswert, auf den Anleihenmarkt zu schauen. Aber hier ganz klar eher die Unternehmensanleihen, will ich damit sagen.
Eine Frage noch zu Kryptoanlagen. Sind die denn Teil eurer Strategie oder ist das mehr sowas für Spekulanten?
Die offene Antwort ist, es ist ein wahnsinnig dynamisches Feld und auch ein interessantes Feld. Auch etwas, was wir uns mit unseren Experten sehr genau anschauen. Aber derzeit ist es für uns nur als Beimischung für risikobewusste Anleger, kommt es in Frage, 1-3%, weil wir eine extreme Volatilität haben in dem Umfeld und wir haben eine starke Regulierungsunsicherheit, so will ich das mal benennen. Insofern sind sie für uns Status quo noch keine Alternative zu den etablierten Anlageklassen. Das sind vorwiegend die Anlageklassen, in denen unsere Kunden auch investieren. Und ja, zum Thema, wie bewerten wir das Ganze? Es ist letztendlich auch ein großer Hype entstanden um diese Themen. Wir haben, ja, wenn, dann ist es ja auch eine starke Überwachung, die notwendig ist, eine starke Risikoabschätzung notwendig. Und gerade beim Thema Risikomanagement sind wir bei unseren vorwiegend institutionellen Anlegern in der Situation, dass viele das nicht tragen wollen. Auf der institutionellen Seite kein gesteigertes Interesse haben in Kryptoanlagen, das in Multi-Asset-Allokationen mit aufzunehmen, weil sie nicht wirklich auch die Diversifikationseffekte auch liefern. Und wenn, dann ist es mit einer Allokation von 1-3% einfach zu wenig. Ich will sagen, im Bedarf bei unseren Kunden sehen wir derzeit das eher verhalten. Also es ist eine große Diskussion um das Thema, aber es wird relativ wenig investiert. Wir sind eher zu dem Punkt gekommen, dass wir in unseren Multi-Asset-Strategien weitere Asset-Klassen implementieren durch beispielsweise alternative Anlageklassen im illiquiden Bereich. Hier insbesondere das Thema Infrastruktur, das wesentlich planbarer ist, Diversifikationsaspekte liefert, auch einen gewissen Inflationsschutz liefert und dementsprechend für unsere Investoren als Allokation attraktiver ist, als es die reinen Kryptoanlagen sind.
Eine letzte Frage an dich persönlich. Du bist ja derjenige, der Chancen und Risiken bemisst, ja? Und das ist genau irgendwie der Job. Letztlich muss man zu einem guten Chance-Risiko-Verhältnis kommen, heißt das immer, ja? Aber was ist denn ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis? Und siehst du eigentlich eher mehr die Risiken oder mehr die Chancen?
Naja, wir sollten eher die Chancen sehen als die Risiken letztendlich. Und die haben sich strukturell auch am Kapitalmarkt überall manifestiert. Aber nur dann, wenn ich den langfristigen Anlagehorizont wähle. Und das würde ich allen Marktteilnehmern empfehlen. Ich kann Kapitalanlage nur langfristig denken. Das fängt im aktiven Bereich schon an. Und das ist ja die Diskussion, die wir haben. Aktiv-passiv, ist der aktive Manager überhaupt erfolgreich? Er ist auf lange Sicht sehr erfolgreich, wenn er die Chancen langfristig erkennt. Und die sind da. Wir haben viele spannende Diskussionen jetzt auch mal angerissen. Das Thema Infrastruktur, das Thema Digitalisierung, das Thema MedTech, um nur jetzt drei zu nennen. Es gibt sehr viele interessante Investitionsmöglichkeiten, die es nach vorne heraus gibt, auf die lange Sicht betrachtet. Und wenn ich den langfristigen Blickwinkel einnehme, dann sind die Risiken am Kapitalmarkt in nahezu allen Assetklassen auch überschaubar. Und dann bin ich auch in der Lage, die einzunehmen. Und das bedarf aber einer gesunden Kapitalallokation. Das heißt, wie viel Prozent meines Vermögens, meiner Anlagekapazität, kann ich eben in risikoreiche Anlagen legen, um auch eine Überrendite auch zu erwirtschaften. Wenn ich den entsprechenden Zeithorizont habe, dann ist das Chance-Risiko-Verhältnis, so wie du es gerade formuliert hast, insbesondere bei Aktien, aber in Summe bei den realen Anlagen sehr, sehr hoch. Deshalb bin ich eher jemand, der die Chancen sieht, aber nur dann, wenn sie auf lange Sicht ja, gestaltet sind. Und all das würde ich auch dem Anleger empfehlen letztendlich.
Eher auf die Chancen oder eher auf die Risiken sehen, wie ist das bei euch? Ich spiele grundsätzlich eher im Team Chance mit, verpasse aber im Fall des Falles eben ganz oft den Ausstieg. Damit sind wir am Ende der 103. Folge von Focus Money Talks angelangt. Ich verabschiede mich in die Sommerpause. Die nächste Folge gibt es im Oktober. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine gute Zeit.